Ich habe das Empfinden, dass Gott so ungefähr seit einem halben Jahr zu mir über das Thema spricht, was es bedeutet, ein Christ zu sein, so das Selbstverständnis eines Christen. Vor 2 Wochen hatte ich ja schon eine kleine Begebenheit hier im Gottesdienst erzählt, wie ich anfange zu lernen, mich als Kind Gottes zu verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Satz erinnert, weil ich den Vater kenne, darf ich Menschen zu ihm einladen und von ihm weitergeben. Und diese ganze Thematik, so dieses Selbstverständnis, was ich als Christ habe, die Aussage, weil ich den Vater kenne, darf ich von dem weitergeben und Menschen zu ihm einladen, die läuft für mich eigentlich auf 2 Fragen hinaus. Wer ist Gott für mich? Um welchen Standpunkt nehme ich vor Gott ein? Ich möchte das heute von so ein bisschen mehr von Gottes Perspektive aus betrachten und habe die Predigt mit der Überschrift versehen, der große Plan Gottes. Nächste Woche gibt es dann die Fortsetzung mit dem Thema als Bevollmächtigte leben. Vorweg möchte ich noch sagen, dass ich ein paar Gedanken für diese Predigten aus dem Buch Träger seiner Gegenwart von Bill Johnson genommen habe. Sieht so aus. Einfach weil das war eine Sache auf dem Weg im letzten halben Jahr, durch die Gott zu mir gesprochen hat, wo ich empfunden habe, dass es mich enorm weitergebracht hat, in dem, was es bedeutet für mich, als Christ zu leben. Was ist Gottes Plan mit dem Menschen? Wer und wie ist Gott? Ich möchte dazu sprichwörtlich bei Adam und Eva anfangen. In 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir, dass der Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Da steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Zunächst schafft Gott den Menschen als Gegenüber zu ihm. In einer Art und Weise, dass, wie soll ich sagen, der Mensch Gott widerspiegelt. Und zwar, wenn man den Menschen sieht, sieht man Gott in dem Menschen. Wir sind Gott ähnlich. Und weil Gott uns Menschen als sein Abbild geschaffen hat, sind du und ich dazu berufen, diesen Gott erkennbar zu machen. Wir sind eingeladen, vielleicht auch ein Stück weit herausgefordert, erkennbar zu sein für andere, dass Gott uns als sein Abbild geschaffen hat. Da ist die größte Macht des Universums möchte in uns sichtbar werden. Was für ein Vorrecht. Aber auch die Frage, wodurch sind wir erkennbar für andere? An welchen Punkten möchten wir, dass in unserem Leben sichtbar wird, dass dieser Gott existiert? Da geht es nicht um ein, wir müssen uns an irgendwelche Regeln halten, sondern vielmehr um ein, wir dürfen diesen Gott widerspiegeln. Für mich ist das eine ganz andere Perspektive, die wir da einnehmen dürfen. Wir dürfen, Gott hat es in uns angelegt und wir sind eingeladen, das anzunehmen. Und der Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, der geht noch weiter. Es heißt, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen in Gremien über die Lebewesen diskutieren, über all die Stammbäume der Fische, mit denen der Vögel korrelieren und das Vieh in Massentierhaltung züchten. Nein, natürlich nicht. Eigentlich steht da, dass wir einen Herrschaftsauftrag haben. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Wir haben einen Auftrag, ob wir wollen oder nicht. Ich finde, wir haben heutzutage irgendwie eine Herausforderung. Genau an dieser Stelle, weil Gottes Art zu herrschen unterscheidet sich massiv von dem, was heute angenommen wird, was unter Herrschaft zu verstehen ist. Unter Gottes Herrschaft ist Schutz und Bevollmächtigung, keine Dominanz, keine Totalität, die einfach nur mit Gewalt herrscht. Unter Gottes Herrschaft ist ein Achtgeben und ein Fördern, ein Erhalten und sich um das Wohlergehen des anderen zu kümmern. Es ist anders. Nicht nur Adam und Eva, sondern auch alle ihre Nachkommen sollten Gott auf der Erde gegenüber dem Rest der Schöpfung repräsentieren. Sollten herrschen, in Gottes Sinne. Sie hatten ihre Position auf der Erde nicht anstelle von Gott, sodass man Gott nicht mehr braucht, sondern sie wurden von Gott bevollmächtigt, diese Position einzunehmen. An dieser Stelle ist mir total wichtig, eine Sache festzuhalten. Adam und Eva haben nicht einfach nur irgendeine Aufgabe übergeben bekommen, sondern einen Auftrag übergeben bekommen. Nicht eine Aufgabe übertragen, sondern einen Auftrag übergeben. Einfach eine Aufgabe zu übernehmen heißt, ich muss. Für etwas bevollmächtigt zu werden heißt, ich darf. Pflicht erfüllen oder gestalten dürfen. Hast du das Gefühl, noch zu müssen oder schon die Perspektive des Dürfens? Wenn wir ein paar Verse weiterlesen in der Bibel, heißt es, dass Gott abends mit Adam und Eva im Garten spazieren geht. Er redet mit ihnen. Und das ist so dieses Sinnbild davon, dass der Mensch aus dieser Beziehung zu Gott heraus seinen Auftrag wahrnehmen sollte. Seine Herrschaftsstellung über die Erde war gedacht, dass sie eben aus dieser Beziehung zu Gott herausspringt, als natürliche Folge quasi. Und ich möchte auf diesen Auftrag noch ein bisschen mehr eingehen und daran versuchen festzumachen, was ist die Rolle von Adam und Eva, beziehungsweise was ist die Rolle von uns Menschen heute? In Vers 28 steht, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann in 1. Mose 2, also wenn wir jetzt ein Kapitel weiterblättern, steht in Vers 10 bis 15, ich fasse das ein bisschen zusammen, ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. Der eine heißt Pishon, der das ganze Land Havila umfließt. Der zweite Strom heißt Gihon, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Tigris, der östlich von Assur vorbeifließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Adam und Eva sollten sich vermehren und die ganze Erde bevölkern und unterwerfen. Und doch wurden sie in einen Garten gesetzt, der offensichtlich ganz klare Grenzen hatte. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite die ganze Erde und dann doch wieder diesen klar begrenzten Garten. Zwei Gedanken dazu. Als ich die Verse für die Predigtvorbereitung nochmal gelesen habe, kam mir der Gedanke, dass die Lage, die beschrieben worden ist für den Garten, das sind ja alles existierende Flüsse, so im Iran, Irak, die Ecke. Das war das Zentrum der damals bekannten Welt. Und egal, ob es wörtlich zu verstehen ist in der Bibel oder dass dieser Ort des Garten Edens ein Sinnbild ist, Gott hat den Menschen in das Zentrum der Erde gesetzt. Das heißt doch, dass der Mensch die Freiheit bekommen hat, sich in alle Richtungen ausbreiten zu dürfen. Es war seine Entscheidung, nicht mehr Gottes Entscheidung. Erkennt ihr auch hier wieder dieses Dürfen? Was für ein Gott. Er bevollmächtigt die Menschen, über seine Schöpfung zu herrschen und sie dürfen entscheiden, wo sie anfangen. An welcher Stelle sie anfangen, sich auszubreiten. Adam und Eva, das ist mein zweiter Gedanke, haben von Gott die ganze Erde bekommen, um darüber zu herrschen, und dennoch waren sie an den Garten gebunden, an diesen kleinen Bereich. Warum? Es gibt einen Unterschied zwischen Haben und Besitzen. Vielleicht ist der auf den ersten Blick nicht so ganz deutlich. Lass mich das erklären. Stellt euch vor, ihr habt ein Grundstück bekommen, geerbt oder wie auch immer. Ihr habt den Grundbucheintrag, ihr wisst auch ungefähr, wo das liegt, das Grundstück. Ihr habt es quasi. Aber ihr müsst trotzdem noch hinfahren, das besichtigen, planen, was ihr damit macht, welches Haus ihr drauf baut, Architekten beauftragen. Und mit dem Spatenstich nehmt ihr dieses Grundstück in Besitz. Adam und Eva haben die ganze Erde zugesprochen bekommen. Sie hatten sie quasi in dem Sinne. Aber sie besaßen nur das, was der Garten ausmachte am Anfang. Sie hatten alles, besaßen aber nur das, was sie mit ihren Fähigkeiten mit Leben füllen konnten. Und so wie sie in ihren Fähigkeiten gewachsen sind, konnten sie den Garten erweitern, Stück für Stück. Wenn sie sich vermehren, gab es mehr Menschen, die wieder mehr Fähigkeiten hatten, und der Garten konnte wieder größer werden. So lange, bis er die ganze Erde ausfüllt. Und irgendwie ist das ja im Prinzip so dieses Hineinwachsen in etwas. Und das galt nicht nur für Adam und Eva. Wenn man in der Bibel weiterblättert, ist zum Beispiel das Volk Israel, was das ganze gelobte Land verheißen bekommen hat. Trotzdem mussten sie davon noch Besitz ergreifen. Und das war nicht zack bums, sondern Schritt für Schritt, Stück für Stück. So wie ihre Fähigkeiten es zugelassen haben, konnten sie das Land erobern und in Besitz nehmen. Es gilt aber auch für uns heute. Gehören tut uns Menschen jetzt schon alles, was Gott uns verheißen hat. Besitzen tun wir aber nur das, was unseren Fähigkeiten entspricht. Das, was wir mit Leben füllen können. Wir müssen in den Besitz unseres Erbes sozusagen, also Verheißungen sind ja wie ein Erbe, da müssen wir hineinwachsen. Und wie viel wir besitzen, hängt davon ab, wie gut wir im Sinne Gottes herrschen können. Und wie gut wir herrschen können, hängt davon ab, wie gut wir zulassen, dass Gott über uns herrscht. Für mich ist diese Art des Hineinwachsens immer mal wieder eine Herausforderung. Wie soll ich sagen? Wenn es in meinem Leben nicht so rund läuft, dann gebe ich gerne die Verantwortung für mein Leben ab auf andere. Dann wird auf einmal mein Chef oder meine Pastorin verantwortlich dafür, dass ich ja so wenig habe. Dann bin nicht mehr ich derjenige, der in seinen Fähigkeiten wachsen soll, sondern fange ich an, das von anderen einzufordern. Wie viel wir besitzen, hängt von unseren Fähigkeiten ab, das, was Gott uns verheißen hat, in seinem Sinne zu verwalten und als Bevollmächtigte darüber zu herrschen. Mit anderen Worten, unser Herrschaftsbereich, das, worüber wir Autorität haben, ist gleichgestellt mit dem, was wir an Reife haben. Gottes ursprüngliche Absicht war es, dass Adam und Eva sich vermehren und die entstehende Menschheit in ihren Fähigkeiten aus der Beziehung zu Gott heraus über die Erde zu herrschen, wächst. Dadurch würden sie den Garten vergrößern, bis die ganze Erde erfüllt wird. Könnte man eigentlich einen Punkt machen. So, das ist der Plan Gottes. Schön wär's. Mein lange Rede, kurzer Sinn, wir kennen ja alle, wie die Geschichte weitergeht, da kommt der Sündenfall. Ich möchte nicht so auf das Detail eingehen mit dem Sündenfall, sondern so ein bisschen den Hintergrund aufzeigen und das in Kontext setzen. Vor dem Sündenfall muss es nämlich noch was anderes gegeben haben. Es gab drei Erzengel vor Gott. Gabriel und Michael kennen wir noch aus der Bibel. Und Luzifer war der dritte, der gefallen ist, weil er gegen Gott rebelliert hat. Er war zuständig für den ganzen Bereich der Anbetung und wollte aber irgendwann selber wie Gott angebetet werden. Hat quasi gegen Gott rebelliert, weil Rebellion aber vor Gott nicht bestehen darf, musste er die direkte Nähe von Gott verlassen. Dann lesen wir in Offenbarung 12, dass ein Drittel der Engel mit ihm gefallen sind. Interessanterweise wurde der Teufel auf die Erde verbannt oder gesetzt, ins Exil geschickt. Die Erde ist aber doch der Ort, wo der Mensch die Herrschaft drüber hatte, von Gott bevollmächtigt, die ganze Erde zu erfüllen. Und das löst einen spannenden Gedanken aus, den ich aus dem Buch von Bill Johnson entnommen habe. Es scheint, als ob der Bereich der Finsternis schon auf der Erde existiert hat, bevor Gott Adam und Eva geschaffen hat, bevor er den Garten Eden in die Mitte der Erde gesetzt hat. Ich meine, eigentlich ist es doch kein Problem für Gott, den Bereich der Finsternis mal eben so zack, bums, beiseite zu schieben. Macht hatte er dazu. Aber was, wenn Gott den Sieg über den Teufel an seine Bevollmächtigten übergeben wollte? An diejenigen, die Gott ähnlich sind, die Gott aus freiem Willen, aus freier Entscheidung anbeten. Wenn nun die Menschen sich vermehrt hätten, in ihren Fähigkeiten zu herrschen zugenommen hätten, dann hätten sie die Grenzen des Gartens immer mehr erweitert, bis der ganze Planet von Gottes Herrschaft bedeckt wäre. Kann es sein, dass sie dadurch ganz schlichtweg die Erde so weit ausgefüllt hätten, dass der auf die Erde ausgesetzte Teufel verdrängt worden wäre? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ursprünglich gar kein Kampf angesagt war. Das war gar nicht geplant. Der Erzengel Luzifer hat gegen Gott rebelliert, weil er angebetet werden wollte wie Gott. Diese Rebellion war möglich, weil Gott ihm einen freien Willen gegeben hat. Ich habe früher gedacht, Engel haben keinen freien Willen, nur der Mensch hat den freien Willen. Aber es funktioniert nicht. Der Teufel ist ein gefallener Engel, ja, das wissen wir. Und scheinbar hat Gott auch den Engeln einen freien Willen gegeben, weil sonst würde diese Rebellion gar nicht möglich gewesen sein, weil nur ein freier Wille eine Entscheidung ermöglicht. Und so denke ich, die Engel müssten irgendwie einen freien Willen haben. Anbetung kann nur aus freiem Willen geschehen. Wenn Gott es für sein Ego nötig gehabt hätte, angebetet zu werden, hätte er uns da auch ein Anbetungsgehen geben können, oder? Quasi so ein Marionettenprogramm. Auf uns Menschen bezogen heißt es, wir können entscheiden, wen oder was wir anbeten. Das bedeutet, wir bestimmen, welchen Menschen oder welchen Dingen wir den höchsten Wert in unserem Leben geben. Welchen Dingen oder welchen Personen wir erlauben, über uns zu bestimmen. Anbetung bedeutet festzulegen, wer oder was Gott ist für mich. Das kann eine bestimmte Person sein. Das kann Geld sein, ein Job oder Jesus. In den Worten von vorhin ausgedrückt, wir dürfen uns entscheiden an der Stelle. Wir haben die Freiheit dazu. Der Teufel konnte nicht in den Garten Eden eindringen, um Adam und Eva mit Gewalt zu überzeugen und Besitz von ihnen zu ergreifen. Dieses Gewalttätige ging nicht. Ich meine, wäre auch irgendwie lächerlich gewesen, weil Gottes Autorität ja in dem Garten vorhanden war. Aber wichtig ist, der Teufel hatte keine Macht und keinen Herrschaftsanspruch, weder im Garten noch in Adam und Eva. Herrschaft ist Macht. Und da der Mensch oder die Menschheit in Adam und Eva ja den Schlüssel zur Herrschaft über den Planeten bekommen hat, musste der Teufel sich die Autorität über die Erde von den Menschen holen. Und alles, was er konnte, oder er war beschränkt auf das, dass er den Menschen zureden konnte. Das war das Einzige, was er machen konnte. Adam und Eva hörten auf den Teufel, wir kennen die Geschichte. Und Adam und Eva versuchten, so zu werden wie Gott. Ich meine, das hat der Teufel ihnen ja versprochen. Aber scheinbar haben sie nicht gesehen, dass sie schon Abbild Gottes waren. Wie clever ist das, wenn du jemandem anders versuchst, davon zu überzeugen, was zu wollen, was er eigentlich schon hat. Das hat der Teufel gemacht. Es war das Bestreben des Teufels, Adam und Eva dazu zu bringen, ihn zu bevollmächtigen, ihm die Autorität und die Herrschaft über die Erde wiederzugeben. So, abluchsen. Und durch dieses Übereinstimmen ist er befähigt, an der Stelle von Adam und Eva über die Erde zu herrschen. Adam und Eva haben ihre Herrschaftsposition verspielt. Sie ist zur Ausbeute vom Teufel geworden. Und da musste Gottes Rettungsplan her. Jesus kam, um alles zurückzufordern, was verloren gegangen war. Jesus kam auf die Erde, um die Strafe für die Verfehlungen der Menschheit auf sich zu nehmen und das zurückzuholen, was Adam so gedankenlos weggeworfen hatte. Wir sehen das nochmal ein bisschen in Lukas 4, Vers 6 und 7, wo, als Jesus auf der Erde war, er vom Teufel in Versuchung geführt wurde. Da spricht der Teufel zu Jesus: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem ich will, gebe ich sie. Wenn du nun von mir anbeten willst, soll alles das dein sein. Der Mensch hat die Autorität über die Erde dem Teufel gegeben, beziehungsweise der Teufel hat es abgeluchst. Jesus ist gekommen, um es wiederzuholen. Der Ausgang der Geschichte ist ja auch, denke ich, bekannt. Jesus stirbt für uns am Kreuz. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er den Teufel überwunden. Er hat diesen Herrschaftsanspruch über die Erde, den Adam und Eva ursprünglich hatten, zurückgeholt. Und das Resultat lesen wir in Matthäus 28, 16 bis 18. Da steht: Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte ihnen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Johannes drückt es noch was anders aus. Das steht im Johannesevangelium 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit anderen Worten, weil Jesus vom Vater gesandt wurde, den verlorenen Herrschaftsanspruch wiederzuholen, und weil ihm dadurch alle Macht gegeben ist, im Himmel, die er schon vorher hatte, und auf der Erde, was er ja zurückbekommen hat, darum kann er die Herrschaft über die Erde jetzt an den Menschen weitergeben. Wieder neu zurückgeben an den Menschen. Wir sind die Adams und die Evas im 21. Jahrhundert. Wir sind diejenigen, denen Gott diesen Herrschaftsauftrag wieder neu anvertraut. Wir sind von Jesus mit Autorität bevollmächtigt. Wir dürfen diese Freiheit annehmen. Wir haben alles von ihm gegeben bekommen und wir sind jetzt berufen, in diese Verheißung hineinzuwachsen, sie in Besitz zu nehmen. Bist du bereit, dich heute wieder neu aufzumachen, ein Adam bzw. eine Eva zu werden? Bist du bereit, dich heute wieder neu aufzumachen, ein Adam bzw. eine Eva zu sein? Amen.